Hilfe, ich kann nicht mehr beten. Kennt ihr das? Ich kenne das. Es fällt mir enorm schwer zu beten. Ich meine jetzt nicht das Tischgebet oder das kurze Anliegen, bitte, bitte, danke, Amen. Auch nicht die wenigen Sätze, die man vielleicht im Laufe eines Tages mal so runterbrabbelt. Ich meine das Gebet, das uns in die Nähe Gottes bringt. Wo wir Gemeinschaft haben mit Gott. Wo wir Jesus Christus persönlich erfahren. Das Gebet meine ich. Und da entdecke ich bei mir und auch bei uns Christen, dass es immer wieder Phasen gibt, wo diese Form und dieses Gebet nicht richtig läuft. Man hat eine gesegnete Zeit mit Gott, man kommt mit ihm ins Gespräch, aber dann gibt es auch wieder Zeiten, wo man meint, es schweigt irgendwie alles. Und es gibt zahllose Faktoren, die unser Gebetsleben belasten oder gar beeinflussen, dass es immer dünner wird mit der Gemeinschaft mit Gott. Nun weiß ich nicht, ob welche Aussagen zutreffen. Ich kann nicht mehr beten, das bringt mir doch alles nichts. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich empfinde mein Gebetsleben als öde, langweilig. Irgendwie habe ich gar keine Lust mehr zu beten. Gebetserhörungen? Mangelware. Schon lange nicht mehr. Ich weiß, ich müsste eigentlich mehr beten, aber ich habe keine Zeit und irgendwie auch keine Lust. Und oft ist es auch so, dass jemand sagt, Gebet ist davon abhängig, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich schlecht fühle, kann ich auch nicht beten. Und der Spruch, Not lehrt beten, so tief bin ich noch nicht, dass ich das bräuchte. Und dann immer wieder auch die Aussage, Gott schweigt, ich höre ihn nicht mehr. Auch diese Aussage kenne ich. Auch die kenne ich aus meinem Leben. Es hat immer wieder Phasen gegeben, wo ich konkret um Dinge gebeten hatte, wo ich konkret auch in der Gemeinschaft mit Gott war, aber wo Gott schweigt, wo keine Antwort kommt, wo einfach Schweigen ist. Gott ist eben auch nicht der Wunschautomat unserer frommen Wünsche, der bitteschön das, was ich bitte, auch sofort zu erfüllen hat, sondern Gebet heißt zuerst einmal Gemeinschaft mit Gott. Auch die Jünger von Jesus Christus empfanden diesen Gebetsmangel und baten Jesus einmal, Herr, lehre uns beten. Wir lesen das zum Beispiel in der Bibel, da steht, und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprachen seine Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die Sehnsucht, so beten zu können, wie es Jesus tat, bewegen viele Christen. Auch uns heute. Ich finde es übrigens hochinteressant, dass in der christlichen Kultur in den letzten 15, 20 Jahren etwas sich ganz gravierend verändert hat. Ich war im letzten Jahr in einer der größten deutschen Freikirchen mit über 3000 Leuten im Gottesdienst. Und dort gibt es sogenannte Anbetungszeiten, wo dann tausende von Menschen stehen und zu einer hervorragenden Band im Regelfall singen und anbeten. Und wo das sie emotional total berührt. Unsere junge Generation, man mag es nicht glauben, ist sehr stark emotional heute. Das wirkt nach außen immer oft so hart, aber da ist viel mehr hinter. Und wenn junge Menschen, das war eine Jugendkirche, tausende von Leuten stehen und beten und ich habe bei einigen Tränen in den Augen gesehen und so weiter, da merkt man, ups, da ist eine Beziehung plötzlich entstanden zu Gott. Da hat sich was bewegt. Hilfe, ich kann nicht mehr beten. Warum? Weil Gebet oft in einer Oberflächlichkeit geschieht und in dieser Oberflächlichkeit ist das Herz nicht berührt, ist nur der Verstand berührt. Dann läuft mein Gebet eben, bitte, bitte Gott, gib mir mal, Münze oben rein, Produkt unten raus, aber so ist Gott eben nicht. Produkt kommt nicht gleich unten raus. Und das empfinden wir dann als Mangel. Ich möchte uns zuerst einmal den Blick werfen auf den Beter Jesus Christus. Wie betete er? Und wir lesen an verschiedensten Stellen in der Bibel immer wieder, dass Jesus Christus gebetet hat. So auch hier in unserem Predigtext heute aus Lukas 11. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und er betete scheinbar öffentlich. Das heißt, seine Jünger waren in der Nähe und konnten sehen, wie er Gemeinschaft mit Gott pflegt. Und das muss sie so geprägt und so beeindruckt haben, dass sie in ihrem Herzen Mangel gespürt haben, wenn sie sagen, lehre uns doch, dass wir das auch so können. Sie haben Jesus beim Gebet beobachtet und sie spüren, dass Jesus in einer tiefen Abhängigkeit zu seinem Vater im Himmel ist. Jesus stand auch vor Tagesanbruch auf. Er ging an eine einsame Stätte, um des Vaters Angesicht zu suchen. Manchmal betete er die ganze Nacht durch. Manchmal betete er für das Wohlergehen anderer. Manchmal betete er für sich. Aber in allem sehen wir, dass er in einer ganz engen Gemeinschaft mit Gott stand. Und ich kann mir vorstellen, wenn er eine ganze Nacht betet, dann waren da auch Stunden bei, wo kein Wort gefallen ist, wo einfach nur Gemeinschaft genossen wurde. Gebet war für Jesus der Ort und die Zeit, wo er ganz eng verbunden mit seinem Vater im Himmel Gemeinschaft pflegte und wo Gottes Herz und Jesu Herz eins wurden. Gebet war keine Maßnahme für den Notfall, schnell einige Sätze geplappert, Vater, tu dies, Vater, tu jenes, gib mir bitte eine Antwort, danke, Amen. Nein, Gebet ist Teil seines Lebens. Es gehört zum festen Bestandteil dazu, zu seinem Tagesablauf. Er wollte beten. Er wollte mit seinem Vater Gemeinschaft haben. Und aus dieser Gemeinschaft heraus erwuchs ihm dann die Kraft für seinen Dienst. Nur aus dieser ganz engen Beziehung zum Vater konnte Jesus wirken und auf Erden so sein, wie er eben war. Eben weil Jesus freiwillig darauf verzichtete, seine Gottheit in Anspruch zu nehmen, machte er sich bedingungslos in allem abhängig von seinem Vater im Himmel. Das ist der Beter Jesus. Und die Jünger waren davon fasziniert und spürten ihren eigenen Mangel. Sie entdeckten, so stehe ich nicht in der Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel. So nicht, so eng ist das nicht. Und sie entdeckten, dass sie das gerne wollen. Beter, die so eng mit Gott verbunden sind, bewegen diese Welt und verändern sie. Wir haben das Donnerstag im Seniorenkreis erlebt mit Georg Müller, ein Beter, der buchstäblich die Welt verändert hat. Ich weiß nicht, ob Sie Georg Müller kennen, der Waisenvater von Bristol, was der sozialdiakonisch geleistet hatte, war gigantisch. Ein zweites, die Not der Jünger und ihre Bitte. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Jesus, so wie du betest, ich kann es nicht. Mein Gebetsleben ist öde, anstrengend, langweilig. Wir sind nicht so eng mit dem Vater verbunden, Jesus, wie du es bist. Wie geht das? Und Jesu Antwort ist ganz einfach. Wir werden sie an einer anderen Stelle, in einer anderen Predigt, werde ich darauf intensiver eingehen. Er sagt ihnen, bringt ihnen dann das Vaterunser bei. Und anhand des Vaterunsers zeigt er ihnen die einzelnen Gebetsabläufe. Vom Lobpreis bis zur persönlichen Bitte und so weiter. Das kommt noch in einer eigenen Predigt. Da möchte ich mich heute nicht mit beschäftigen, sondern heute geht es darum, warum habe ich Gebetsmangel? Warum erlebe ich so wenig aus meinem Gebet heraus? Und ich möchte hier ein wenig innehalten und darüber nachdenken, welche Faktoren führen denn dazu, dass unser Gebet oft so langweilig, routiniert, ohne Kraft, lustlos, oft auch frustig ist. Darüber möchte ich nachdenken. Nun gibt es einige, das hoffe ich sogar, dass hier einige sitzen, die sagen, ist bei mir nicht so, bei mir ist das eigentlich alles ganz easy. Ich habe eine tolle Zeit im Gebet, eine tolle Zeit mit Gott. Ich kann das nicht so sagen, dass das bei mir so ist. Man kann nur sagen, hey Leute, dann freut euch. Das ist richtig cool. Dann ist diese Predigt vielleicht nicht unbedingt für Sie heute gedacht, aber ist ja auch nicht so wichtig. Wenn nicht, aber dann kann man vielleicht mitbeten, dass Menschen, die gerade diese Not empfinden, und das sind so viele leider, dass sie einfach von Gott berührt werden. Was sind Gründe, warum mir das Gebet so schwer fällt? Das erste ist das Gefühl, Gott, du bist so weit weg. Auch ein Psalmist, der das aufgeschrieben hat im Psalm 82, sagte, dass Gott schweige doch nicht. Gott bleibt nicht so lange still und ruhig. Es gehört zum Leben, auch zum geistlichen Leben eines Christen dazu, dass es Zeiten gibt, in denen wir den Eindruck haben, Gott schweigt. Ich habe gebetet. Ich habe Not, ich habe Gott mit meinen Gedanken vertraut gemacht. Gott sieht auch meine Herzensnot, aber es geschieht einfach nichts. Gott schweigt. Und wenn ich in mein Leben zurückschaue, waren diese Zeiten, in denen Gott geschwiegen hat, eigentlich die besten Zeiten. Warum sage ich das? Weil manche Prozesse reifen müssen. Wie gesagt, Gott ist kein Wunschautomat, Mund zu oben rein, Produkt unten raus. Sondern manche Prozesse brauchen Zeit. Manchmal sogar viel Zeit. Manche Wunden, die verheilen, heilen auch nicht in 3 Tagen. Manche Wunden brauchen viel länger zu heilen. Vor allen Dingen, wenn es sich um seelische Wunden handelt. Das braucht oft sehr, sehr lange. Aber Gott ist an der Arbeit, Stück für Stück, oft unsichtbar, dass wir es gar nicht merken. Und hier kommt jetzt eine ganz wichtige Aussage. In dem Moment, wo wir Christen geworden sind und eine bewusste Entscheidung getroffen haben, auch Gott in unserem Leben eine Rolle zu geben, dann schenkt Gott uns den Heiligen Geist, der in unserem Herzen wohnt. Und der Heilige Geist ist bekanntlich Gott. Gott äußert sich und drückt sich aus durch seinen Heiligen Geist. Und wenn der im Herzen des Gläubigen wohnt, dann kann ich zu Recht sagen, Gott ist in mir. Also kann Gott nicht weit weg sein. Also kann Gott nicht irgendwo sein, wo er nicht mehr greifbar ist. Er ist in meinem Herzen, er wohnt in mir, er ist da. Aber es kann wohl sein, dass er auch mal schweigt. Ich bin ja nun fast 40 Jahre verheiratet. Ich genieße meine Ehe mit meiner Frau unglaublich. Ich wage einmal zu behaupten, dass wir auch sehr, sehr glücklich sind und das seit fast 40 Jahren. Und wir sind oft zusammen in einem Raum und schweigen. Kennt ihr das? Sie liest was, ich tüdel hier ein bisschen rum. In der modernen Zeit datelt man auch mal am Handy und so. Ne? Das ist einfach so. Haben wir uns trotzdem lieb? Ja. Ist sie trotzdem da? Ja, aber wir schweigen. Ist das schlimm, wenn man mal schweigt? Nein, ist doch da. Und ich glaube, ich muss das auch mal aushalten lernen, wenn ich den Eindruck habe, Gott schweigt, aber er ist doch da. Er ist doch da. Und ich kann auch mit einem schweigenden Gott Gemeinschaft pflegen, wie ich mit einer schweigenden Frau Gemeinschaft pflege. Und wenn wir uns mal knutschen, kommt auch mal vor, reden wir ja nicht gerade, ne? Okay? Ja? Also, versteht ihr, Gott ist da. Und das ist eine Lüge, wenn jemand sagt, der ist so weit weg. So, stimmt nicht. Er ist in meinem Herzen, wenn ich Christ bin. Ja? Und das ist erstmal eine Tatsache, auf der Glaube basiert. Wir sind von Gott begnadigte und geliebte Sünder. Gott meint es unglaublich gut mit uns. Er hat gute Gedanken über unser Leben. Ob ich das fühle oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Ich darf das erstmal annehmen, so wie ich es mit meiner Frau gut meine, auch wenn ich nicht rede, meint sie es auch mit mir gut. Und eine Ehe, die so lange hält, basiert auf Vertrauen. Und hat auch eine Menge Erfahrung hinter sich natürlich, klar. Und das ist in der Beziehung zu Gott nicht anders. Ich darf Gott vertrauen, dass auch dann, wenn ich meine, ups, es geht mal gerade gar nichts, dass Gott trotzdem da ist und das Beste für mich will. So wie meine Frau und ich in einem Zimmer sind und mal schweigen, so ähnlich ist das mit Gott auch. Er ist in meinem Zimmer sozusagen vorhanden in meinem Herzen. Und auch wenn er mal schweigt, die Gemeinschaft ist trotzdem da. Und wer an dem Punkt so ein bisschen Fragen hat, wie das sich alles so verhält, es gibt ein ganz, ganz hervorragendes Buch, was ich mit großem Gewinn gelesen habe von Johannes Hartel, das heißt Einfach Gebet. Einfach Gebet. Und hier zeigt er auf in einer ganz einfachen Art und Weise, wie wir anfangen können zu beten. Tolles Buch. Ich gehe da an einer anderen Predigt auch nochmal näher drauf ein. Das zweite ist mangelnde Liebe zu Christus. Wie wichtig ist es, wenn ich mit Gott Gemeinschaft habe, dass ich auch ehrlich bin zu Gott? Wisst ihr, wenn ich mit meiner Frau Gemeinschaft habe, wir sitzen zusammen in einem Zimmer und in meinem Herzen grummelt es, weil ich gerade stinkesauer auf sie bin. Oder sie, kommt öfter übrigens vor, ist stinkesauer auf mich. Die hat ja öfter mal zu mir gesagt, ich bin ihr siebtes Kind. Ne? Habe ich nie verstanden, was sie damit gemeint hat, aber vielleicht liegt das ja auch daran so ein bisschen. Ne? Und wenn da so die so negative Schwingungen im Raum sind, kennt ihr das? So negative Schwingungen im Raum sind, kennt ihr das? Dann fühlst du dich unwohl. Und dann hast du, was mache ich jetzt mit meiner Frau? Hau ich jetzt drauf? Ich meine, verbal versteht sich, so nicht mit der Hand, das tut man nicht, gehört sich auch nicht, aber fahre ich jetzt aus der Haut und sag ihr mal so ganz klar, wie ich denke? Mangelnde Liebe. Mangelnde Liebe. Ich glaube, das liegt dann an mir. Es liegt an meinem Herzen. Es liegt an meiner Art. Und ich muss mir erstmal überlegen, wie gehe ich es mit meiner Frau um? Das, was in mir so grummelt oder was in ihr grummelt, wozu ich vielleicht Anlass gegeben habe. Ja? Neulich war so ein Punkt, ich sehe das ja, wenn man so morgens aufsteht und ich gucke die und sage, ist was? Nö, alles gut, sag ich, nö, dein Blick sagt mir eindeutig, da ist was. Und die war wirklich mit dem linken Fuß aufgestanden, sowas gibt's dann auch mal. Und dann kannst du machen, was du willst, irgendwie, das muss sich von alleine beruhigen, ja? Aber es sind negative Schwingungen. Und manchmal ist das auch bei Gott so, dass in der Gebetszeit, so ich empfinde, ist das eine negative Schwingung. Ich komme irgendwie nicht ran. Ich bin mit Gott nicht zufrieden und ich bin im Moment auch ein bisschen sauer auf ihn und irgendwie komme ich mit dir, Gott, gerade nicht so klar. Das Gute ist, dass Gott mit mir immer klarkommt. Gott ist kein Mensch. Das Gute ist, dass Gott keine Sünde, nichts Negatives kennt und dass es wirklich an mir liegt. Es liegt an mir und an keinem anderen. Ja. Und wenn ich Gott als Mittel zum Zweck betrachte, du bist ein guter Gott, wenn, und Gott sagt, so spielen wir aber das Spielchen nicht. Ja, ihr merkt, wenn diese negativen Schwingungen kommen. Gebet ist der Moment, in dem wir die Ewigkeit berühren, das heilige Ahnen, vollkommene Liebe spüren. Beim Beten durchbreche ich die Schranken meiner Selbstbegrenzung und treffe auf den Allwissenden, Allmächtigen, allgegenwärtigen und ewigen Gott. Und das muss ich immer mir vor Augen halten. Gott ist nicht mein Spielzeug. Gott ist nicht mein Spielball, den ich in irgendein Feld bewegen möchte. Sondern Gott ist immer noch der allmächtige und ewige Gott. Und Gott ist immer noch der Schöpfer, der immer noch die Macht hat, das wirken zu können, was immer er will. Und in dieser Haltung komme ich zu Gott. Nicht als einer, der über Gott befehlen möchte, sondern über einer, der sich erstmal darunter stellt und in einer Beziehung zu Gott kommt. Und damit das gelingen kann, hat Jesus Christus uns einen hohen Anspruch, Maßstab angelegt. Er hat gesagt, ich muss dir wichtiger sein als alles andere, als deine Eltern, als dein Partner, als deine Kinder, ja, als alle Menschen. Nummer eins, number first, das bin ich, der Schöpfer. Und wenn diese Wertigkeit stimmt, dann wird Gott mir so viel Gnade und Kraft und Liebe geben, dass ich in meinem ganzen Leben mit den Menschen, die Gott mir anvertraut hat, zurechtkomme, dass ich ihnen Liebe geben kann. Dass ich das Richtige tun kann, dass ich mich richtig verhalte, dass ich anständig und ehrlich lebe. Wenn die Wertigkeit stimmt, ich gehe ja auch nicht in Straßenverkehr und sage, oh, die Straßenverkehrssicherheit interessiert mich jetzt nicht. Ich donner hier mal mit 200 Sachen durch Schwarzenbeck durch. Kann ich ja machen, ich komme bloß nicht so weit, weil irgendwann passiert was ganz Fürchterliches. Es gibt ein paar Regeln und es gibt auch im Leben ein paar Regeln. Und es gibt auch ein paar Regeln, die der Schöpfer uns gegeben hat, damit Leben funktioniert. Da muss ich erstmal Ja zu sagen. Und eine dieser Regeln ist eben, dass Gott Gott ist und nicht ich. Ich bin's nicht. Ja. Warum haben wir so viele Schwierigkeiten oft beim Beten? Jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage, weil es oft Druck gibt, den andere in mir erzeugen, wie ich zu sein habe oder wie ich zu beten habe. Wir Christen haben das immer hervorragend verstanden, zu sagen, so bist du richtig und so bist du falsch. Und ich sage dir natürlich, was richtig ist. Und gefälligst hast du zu gehorchen, wenn nicht, bist du ein mieser Christ. Und wir wachsen heute in einer Gesellschaft uniformiert auf, was ich als ganz kritisch und ganz schlimm empfinde. Wir müssen Menschen zur Individualität führen. Jeder ist ein einmalig wunderbares Geschöpf. Wir haben heute 3 Kinder gesegnet. Aus jedem dieser 3 Kinder wird was richtig Gutes, wenn wir sie dazu ermutigen und wenn wir sie dazu anleiten und wenn wir ihnen helfen und wenn wir sie unterstützen. Aber wenn wir sie alle 3 gleich geschaltet behandeln, jeder muss genauso denken, jeder muss dasselbe lernen, jeder muss sich so und so verhalten, dann wird aus 2 Kindern nichts, aus einem vielleicht was. Und das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Diese uniformierte Gleichschalterei, bin ich ein ganz großer Kritiker von. Nicht jedes Kind gehört in den Kindergarten, meiner Auffassung nach. Meine feste Überzeugung. Sondern wir haben die Verantwortung, aus einem Menschen zu machen, und zwar den Menschen, den Gott sich vorstellt. Warum sage ich das? Ich habe 6 Kinder großgezogen, ich weiß, was das bedeutet. Und alle sechs Kinder waren unterschiedlich. Alle sechs Kinder brauchten etwas anderes. Hätten wir sie alle gleichmäßig erzogen, wären aus fünf nichts geworden. Das ist anstrengend, das ist mühsam, das kostet Kraft, das kostet Energie. Und manchmal sagen wir, Gebet ist so, hinknien, Hände falten, brabbeln. Nee, das kann eine Form sein. Ich erinnere mich noch an meine ersten Dienststelle, wo ich war vor vielen Jahren, da waren eine ganze Menge russlanddeutsche Leute. Und die haben mir gesagt, wenn du betest, musst du aufstehen. Man kann nur im Stehen beten. Da habe ich gesagt, ich liege aber im Bett, wenn ich bete. Ist das schlimm? Das entehrt Gott, haben sie mir gesagt. Ich sage, warum entehrt das Gott? Es kommt nicht auf die Form drauf an, es kommt auf mein Herz drauf an. Und Gott möchte uns ganz individuell dienen und uns entwickeln. Und ich muss mich davon lösen. Es ist nicht wichtig, was andere Menschen mir sagen. Es ist wichtig, was Gott mir sagt. Es ist wichtig, was Gott mir sagt. Ja, wir brauchen Regeln. Und ohne Regeln geht es nicht. Die brauchen wir im Leben, die brauchen wir miteinander, die brauchen wir in einer Schule, die brauchen wir auf dem Arbeitsplatz, die brauchen wir im Mutter-Kind-Haus und die brauchen wir auch in einer Gemeinde. Natürlich, damit das Leben funktioniert. Aber Regeln ist die Grundlage. Aber wie ich sie mit Leben fülle, das ist meine Verantwortung. Und Gott sagt, füllt die Regeln mit Leben, indem ihr liebt. Liebe weitergeben. Das ist die Form. Ja? Druck, den andere aufbauen. Du musst so sein, wie ich es dir sage. Löst euch bitte davon. Und entwickelt die eigene Individualität. Ein weiteres dazu. Warum ist mein Gebetsleben oft so schwierig? Weil ich überlastet bin. Weil Gebet nur ein Termin von 25 an diesem Tag ist. Ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, mehr Zeit habe ich nicht. Und diese 10 Minuten muss ich effektiv nutzen. Also schnell, und dann muss gebetet werden. Nein, das funktioniert so nicht. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft dauert so lange, wie meine Seele braucht, um gefüllt zu werden. Bei manchen braucht es eine halbe Stunde, bei manchen eine Stunde, mancher braucht auch mal einen ganzen Tag. Es ist die Frage, wie meine Seele gefüllt wird. Das geht nicht im Zeitraffer von 5 Minuten. Ich weiß nicht, es gab mal die Werbung, leben Sie noch oder werden Sie gelebt? Ich weiß nicht, kam von Ikea, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Ist egal, ist schon lange her. Und da ist auch was dran. Werde ich gelebt? Hetze ich von Termin zu Termin? Muss ich das überhaupt? Nö, zwingt mich ja keiner. Und das sind Dinge, die ich auch ein Stück weit lernen müssen. Kann ich noch so richtig vom Herzen lachen oder habe ich das verlernt? Wie viele Sorgen machen sich in meinem Leben breit? Wie ist das mit meinen Schlafstörungen, mit negativem Stress oder einfach nur mit Überforderung? Und wer das erlebt, diesen negativen Stress, Schlafstörungen, Überforderung, der ist nicht mehr befreit, um zu beten. Und das gut gemeinte Gebetsleben wird dann oft sehr oberflächlich. Jesus sagt, um beten zu können, brauchen wir Ruhe und Einsamkeit. Und aus dieser Gebetsruhe kommt dann die Kraft zum Leben und zum Dienen. Und darum brauchen wir Oasen, in denen ich mit Gott alleine bin. Schafft euch eure Oasen, wo ich mit Gott alleine bin und wo ich auftanke, wo die Seele zur Ruhe kommt und bei Gott Frieden findet. Manchmal ist es auch wichtig, dass man sich hier Hilfe holt. In der Seelsorge, in der Therapie oder wie auch immer. Das Buch von Johannes Hartel hilft hier einfach beten sehr gewaltig. Und er sagt, nehmt euch am Anfang einfach mal 30 Minuten Zeit. 30 Minuten am Tag. Entweder stehst du früher auf oder du sagst den Besuch im Fitnessstudio ab und machst dafür Fitness für deine Seele. Je nachdem. Das gibt Möglichkeiten. Wer will, der kann. Wenn ich morgen zum HSV will, ich will da nicht hin, ne? Aber wer morgen zum HSV will, weil sie spielen, der findet auch einen Weg, wie er da hinkommt, oder? Und wer heute Abend Tatort gucken will, der lauert schon. 5:05, 7:45 geht's los. Und dann ist der Fernseher 7:45 noch an, oder? Aber warum haben wir es beim Gebet nicht so? Es ist eine starke Sache des Willens, sich diese Oasen zu schaffen. Warum klappt das oft mit dem Gebet nicht noch? Einen habe ich noch. Weil ich oft Gott vorschreiben will, was er zu tun hat. Dieses blöde Ich, der Mensch, der sich mit seinem Ich immer in den Mittelpunkt rückt. Ich bin so wichtig, ich bin der Nabel der Welt, ich. Und dann vergesse ich den Menschen um mich herum. Dann vergesse ich zu lieben. Dann vergesse ich, dass Menschen auch meine Unterstützung und Fürsorge brauchen. Ich. Wer ein Ich-Fan ist, wird nie die Notwendigkeit verspüren, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Weil der Mensch sich selbst genug ist. Der Egoist ist sich selbst genug. Und ich kenne manche Egoismen, mit denen möchte ich nicht zusammen sein. Das sind einfach furchtbare Menschen. Da dreht es sich nur um diesen Menschen und nur um seine Belange. Fürchterlich nervig. Und wenn ich so ein Typ bin, so eine Veranlagung habe, dann fällt mir das Beten schwer, weil ich muss mein Ich ja ein Stück weit ablegen, weil ich jetzt Gemeinschaft haben will mit Gott. Wenn ich in einer glücklichen Ehe bin, dann muss ich ein Stück meiner Persönlichkeit ablegen zugunsten meiner Frau. Das hat was mit Liebe zu tun. Muss auf sie eingehen und Zeit haben für sie. Auf mich verzichten ein Stück weit, auf meine eigenen Bedürfnisse. Das spielt sich übrigens im Laufe einer Ehe ganz glücklich im Regelfall ein. Wenn nicht, ja, dann ist es Scheitern eben, ne? Dann scheitern eben leider. Und so eine Ehe mit Gott kann dann auch scheitern, wenn mein Ich zu dominant wird. Wie viel Egoismus und Besserwässerei, wie viel Rechtgläubigkeit unter Kindern Gottes gibt es? Und wie wenig Gebet hat dann nur noch Platz? Beobachte ich mit Sorge. Und ein letztes. Nochmal eine sehr ernste Aussage. Warum fällt es mir schwer zu beten? Weil ich von Gott oder weil ich von Menschen enttäuscht bin. Menschen fügen uns Schaden zu. Ich kann immer wieder weinen, wenn ich manche Geschichte von unseren Frauen aus dem Mutter-Kind-Haus höre. Es bewegt mich zutiefst. Was Menschen einstecken müssen an Leid, an Schmerzen, an Verletzungen, das erfüllt mich mit Zorn manchmal auch, wie Menschen einander sowas antun können. Und wenn ich von Menschen enttäuscht bin, und wenn ich dann sage, Gott, wo warst du denn da in dieser ganzen Mist, was ich erlebt habe? Dann kann ich auch schnell sein, dass ich von Gott auch enttäuscht bin. Oder? Und wenn das der Fall ist, dann kann mein Gebetsleben zum Nullpunkt runterfahren. Und es gibt nicht wenige Christen, die sich entkehren, heißt das, dekonversieren. Also ihren Glauben wieder ablegen. Gott so nicht, bitteschön. Auch da gibt es Bücher drüber. Tobias Feix hat da Bücher drüber geschrieben, zum Beispiel. Mit großer Betroffenheit habe ich diese Bücher gelesen. Ich bin von Gott oder von Menschen enttäuscht. Und wenn ich von Gott und von Menschen enttäuscht bin, Leute, dann brauche ich Unterstützung und Hilfe. Wenn meine Seele verletzt ist, dann braucht sie Liebe. Und diese Liebe müssen wir den Menschen geben. Dafür ist Gemeinde da, dafür ist Gott gekommen, dafür ist Jesus Christus für uns auf diese Welt gekommen, hat sein Leben für uns gegeben, damit das wieder möglich wird. Diese Liebe brauchen wir. Ja. Ach, ein letztes habe ich noch, der letzte. Warum kann ich nicht beten? Weil ich nicht auf Gott hören will. Ich habe 10 Jahre meines Lebens genau in diesem Egoismus gelebt. Ich bin der Star, ich bin der King. Dieser Zeit haben wir Kinder bekommen, habe ich einen Betrieb geführt, es lief alles richtig super, viel Geld verdient, tolle, niedliche Kinder bekommen, tolle Frau gehabt, es lief alles gut. Aber Gott hatte eigentlich was anderes für mein Leben gedacht. Und im Laufe dieser 10 Jahre merkte ich, es lief zwar alles gut, Kohle hast du genug gehabt und so weiter, aber deine Seele ist nicht froh, deine Seele ist verletzt, deine Seele ist nicht im Einklang mit Gott. Weil ich auf Gott nicht hören will, dann heißt es, dass man auf den Weg, an dem Punkt wieder zurückgeht, wo man Gott mal aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn ich auf Gott nicht hören will, kann ich trotzdem fromm sein. Ich kann Gottesdienste besuchen, ich kann in einer Gemeindegruppe mitarbeiten, ich kann Frommes im Hauskreis von mir geben, ich kann einen frommen Lebenskodex, ich kann sogar fromme Gebete sprechen. Und trotzdem schweigt Gott. Erst dort, wo Gottes Herz und mein Herz wieder eine zusammenkommen, dann wird es wieder gut. Und dann gibt es auch diesen, und das ergänzt das noch, ja, es gibt Anfechtung, Not, auch das gibt es. Und manchmal ist es so, oft ist das Sprichwort sagt ja, Not lehrt beten. Ich habe aber auch Menschen erlebt, die in der Not Gott den Rücken gekehrt haben. Gott, so bitte nicht. Wo diese Enttäuschung, von der ich eben sprach, gegriffen hat. In notvollen Lebenssituationen, die werden wir alle erleben. Ich habe am Freitag einen jungen Mann beerdigt, den ich persönlich auch ein Stück des Weges begleitet habe, mit gerade mal 58 Jahren, hinterlässt 3 Kinder. Das sind ganz notvolle Situationen, ganz notvolle Erlebnisse. Und wenn man dann Gott den Rücken dreht, dann wird diese Not noch notvoller. Noch notvoller. Und darum ist es mein Wunsch, auch gerade wenn ich in einer Krisenphase stecke, dass ich nicht aufgebe, sondern dass ich mir Hilfe hole und sage, jetzt brauche ich sie. Bitte hilf mir. Dafür stehen wir als Gemeinde zur Verfügung. Dafür stehe ich als Gemeindepastor zur Verfügung. Dafür stehen unsere Mitarbeiter im Mutter-Kind-Haus zur Verfügung und so weiter. Ja. Liebe Gemeinde, es gibt eine Menge Dinge, die uns von Gott trennen. Wo ich den Eindruck habe, Gott schweigt. Es geht in meinem Leben nicht weiter. Mein Gebetsleben ist Pillepalle. Ich habe einige Faktoren genannt. Es gibt sicherlich noch viel mehr, die das blockieren können. Ich wünsche mir einfach, dass ihr und sie immer wieder neu auch erleben, mein Gott kommt und schweigt nicht. Mein Gott ist da. Er schweigt nicht. Ich erlebe ihn und ich darf mit meinem Gott vorangehen. Gott ist da. Durch den Heiligen Geist in uns machen wir uns das bewusst. Und ich wünsche mir ein Gebetsleben, und das wird die nächsten Wochen und Monate uns noch ein wenig beschäftigen, dieses Thema, dass wir wirklich dahin kommen, dass diese Gemeinschaft zwischen mir und Gott so super ist, dass ich sie niemals missen möchte. Ich habe jetzt ein Lied mitgebracht, das heißt, wo ich auch stehe, ein Anbetungslied, wo das diesen Gedanken ein Stück weit aufnimmt. Gott ist da, ganz gleich, was in meinem Leben geschieht. Gott ist einfach da. Hören wir mal hinein.